Hallo und herzlich willkommen bei LoRa München auf der UKW-Frequenz 92.4. Heute geht es um die Klimapartnerschaft der Stadt München mit dem indigenen Volk der Ashaninka im peruanischen Regenwald. Ziel der Partnerschaft ist es, den Lebensraum der Ashaninkas zu erhalten. Denn die fortschreitende Abholzung sorgt nicht nur für eine steigende Erderwärmung, sondern entzieht auch den Ashaninkas ihre Lebensgrundlage. Darüber sprechen wir mit Silvia Baringer von der Fachstelle Eine Welt im Referat für Gesundheit und Umwelt der Stadt München. Sie betreut die Klimapartnerschaft für die Stadt. Und wir sprechen mit Heinz Schulze. Er ist Vorstand im Nord-Süd-Forum München und macht mit beim Arbeitskreis Ashaninka des Nord-Süd-Forums. Die Ashaninka vorstellen wird uns Ruth Buendia Mestochiari. Sie ist Präsidentin von CARE. Das heißt Zentral Ashaninka del Rio Ene und vertritt die Interessen der Ashaninka nach außen. Im Juni 2017 im Rahmen der Münchner Buen Vivir-Konferenz hielt sie einen Vortrag über die Situation ihres Volkes. Einen Ausschnitt ihrer Rede hören Sie bei uns. Ebenfalls auf der Buen Vivir-Konferenz zu Gast war Thomas Brose. Er ist Geschäftsführer des Klimabündnisses der europäischen Städte mit den indigenen Völkern e.V. Er stellte die Arbeit seines Vereins vor und erläuterte, warum der Schutz des Regenwalds so wichtig für die Welt ist. Seit 1997 gibt es im Rahmen des Klimabündnisses Europäische Städte mit den Völkern Amazoniens eine aktive Partnerschaft von München mit dem indigenen Volk der Ashaninka im zentralen peruanischen Regenwald. Die Ashaninka sind mit ca. 80.000 Menschen das größte indigene Regenwaldvolk Perus und wohnen zumeist in kleinen Siedlungen mitten im Regenwald, meist in der Nähe eines Flusses. Sie jagen, fischen, sammeln und bewirtschaften kleine Flächen, um Yucca, Bananen, Gemüse, Kaffee oder Kakao zu ernten. Silvia Baringer von der Fachstelle Eine Welt im Referat für Gesundheit und Umwelt der Stadt München wird uns jetzt mehr über die Ashaninkas und die Partnerschaft mit München erzählen.
Also die Ashaninka sind ein indigenes Volk im zentralen Regenwald in Peru. Es sind ungefähr 80.000 Menschen. Ashaninka, das Wort bedeutet Geschwister oder Menschen mit gleicher Sprache. Sie leben nicht nur in Peru, ein kleiner Teil von den Ashaninka lebt auch im brasilianischen Regenwald an der Grenze zu Peru. Und einige Ashaninka leben in Dörfern im intakten Regenwald, also Primärregenwald. Und die meisten leben aber mittlerweile in Gebieten, wo der Regenwald bereits zerstört ist oder zum Teil zerstört ist.
Und wie leben die Ashaninka?
Also die leben in der Regel in kleinen Dörfern oder kleinen Siedlungen. Früher waren sie relativ verstreut, aber mittlerweile haben sie sich zusammengefunden in Gemeinschaften oder teilweise auch noch in Einzelanwesen. Und je nachdem, wo sie eben leben, ob im intakten Regenwald, dort haben sie natürlich nach wie vor die Möglichkeit, auch kleine Landwirtschaft zu betreiben, also kleine Felder, gehen auf die Jagd und leben vom Fischfang. Das heißt, sie ernähren sich vom Wald und leben auch mit dem Wald. Dort, wo der Regenwald zerstört ist, wird es schwieriger für die Ashaninka. Zum Teil ist auch so, dass die sich den Lebensraum teilen müssen mit sogenannten Neusiedlern, Neusiedlerinnen, die aus dem Hochland kommen, aus den Anden und dann in ihren Territorien auch angesiedelt worden sind vor langer Zeit. Und ihr Lebensraum wird dadurch natürlich auch immer mehr eingeschränkt. Das heißt, die sind dort, wo der Regenwald zerstört ist, teilweise auch gezwungen, in kleine Städte zu gehen oder auch größere Städte, um dort zu arbeiten, weil natürlich auch die Lebensgrundlage nicht mehr so da ist.
Sind es vor allen Dingen die Siedler, die den Lebensraum der Ashaninka bedrohen oder auch zerstören?
Dort ist eben das Problem, dass die in der Regel Monokulturen anbauen, also Ananas und Ingwer und sowas, das heißt den Boden sehr auslaugen, das ist das eine Problem. Das andere ist natürlich auch das Eindringen von multinationalen Konzernen und Holzfirmen, die selbst wenn sie zum Teil Landrechte haben, die Ashaninka oder Landtitel für ihr Recht, trotzdem teilweise auch illegal natürlich sich dort bedienen. Ob es Öl ist oder ob es andere Ressourcen ist, die sie dann rausholen. Eben Waldrodung, illegaler Holzeinschlag und so weiter.
Welche Rechte hat denn ein indigenes Volk wie die Ashaninka in Peru? Gehört ihnen das Land, auf dem sie leben, oder müssen sie diese Landtitel erst erwerben? Wie ist da die Situation?
Offiziell haben sie natürlich die gleichen Rechte, die sind peruanische Staatsbürger. In der politischen Realität sind sie Minderheiten, die sich für ihre Rechte und für ihr Land und für die Landtitel einsetzen müssen. Das heißt, der Zugang zu ihren eigenen Ressourcen ist teilweise schwierig. Also es gibt Dörfer, die haben es geschafft, ihre eigenen Territorien, sie leben ja schon immer dort, sie sind diejenigen, die dort von Anfang an leben, Landrechte zu bekommen. Das heißt, es ist ein ganz langer Prozess, dass sie beantragen auf formalem Wege. Wir müssen auch einiges an Geld zahlen, vom Gesetz her den Landtitel zu bekommen. Aber es gibt auch viele Dorfgemeinschaften, wo es, ja, die bisher noch keine Landtitel zwar beantragt haben, aber keine Landtitel bekommen haben, weil das einfach ein langer Prozess ist oder die auch nicht das Geld haben, das zu beantragen. Von daher leben sie auf ihren Territorien, aber haben oft auch nicht das Recht und das Eigentum. Und was wichtig ist hier auch, dort ist ja neben dem individuellen Eigentum, was wir hier kennen, gibt es bei den Indigenen das Kollektiveigentum. Das heißt, es ist nicht so, dass eine Person oder eine Familie das Land bekommt, sondern dass die Dorfgemeinschaft. Also die Gemeinschaft hat das Eigentum für das Land und das ist wesentlich.
Das heißt, die Ashaninka wollen ihren Lebensraum erhalten, wollen sich ihre Lebensweise bewahren. Dafür ist es notwendig, sich den Lebensraum zu sichern, über Landtitel, sich gegen die Siedler zu wehren, auch gegen die Konzerne zu wehren. Was kann denn da die Stadt München tun? Wie kann sie die Ashaninka in ihrem Kampf unterstützen?
Vielleicht muss man ein bisschen ausholen. In München ist es so, die Partnerschaft, die Klimapartnerschaft München-Ashaninka wird getragen von der Stadt München und vom Nord-Süd-Forum. Dort gibt es einen sehr engagierten Arbeitskreis Ashaninka. Und es ist unterschiedlich auch, wie die Ashaninka in ihrem Leben, in ihrem Kampf, in ihrem Überleben unterstützt werden. Vom Nord-Süd-Forum aus, die sammeln auch, also der Arbeitskreis sammelt auch Spenden und unterstützt Projekte, zum Beispiel erzahlten Rechtsanwalt, damit die Dorfgemeinschaften ihr Land auch sichern können. Also das ist eine wichtige und große Unterstützung, weil das große Thema ist einfach immer Land, neben den ganzen anderen Problemen, die sie haben. Also das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, wenn die Stadt München hat da weniger Möglichkeiten, weil sie natürlich keine Projekte vor Ort finanzieren kann. Es gibt nur jährlich ein Projekt, was finanziert wird, aber die Projektunterstützung läuft in der Regel übers Nord-Süd-Forum. Die Stadt München macht eher hier Öffentlichkeitsarbeit und Bildungsarbeit oder auch Katastrophenhilfe, wenn vor Ort was passiert. Um das Land zu sichern, kann man sehr wohl unterstützen, weil natürlich der peruanischen Regierung es sehr wichtig ist, nach außen international gut dazustehen. Das heißt, wenn es Konflikte gibt um Land, und das sind sehr viele Landkonflikte, das hier öffentlich zu machen oder auch einen Brief zu schreiben, sei es von der Stadt oder sei es vom Nord-Süd-Forum, oder auch international zu mobilisieren, damit klar wird, es ist nicht versteckt in irgendeiner Ecke vom Regenwald, dieser Konflikt, sondern der ist öffentlich. Es berichten Medien, es berichten internationale Medien und das ist eine Möglichkeit, vor Ort die Menschen zu unterstützen. Und es ist ja nicht nur so, dass die von ihrem Land vertrieben werden, sondern das ist schon nochmal eine andere Realität als hier bei uns. Also wenn dann Leute oder Dorfgemeinschaften sich in den Weg stellen und es gibt Konflikte, dann gibt es da auch Tote. Also dann werden die auch, entweder verschwinden die oder werden erschossen oder wie auch immer.
Zum Stichwort Klimapartnerschaft. Welchen Hintergedanken, Hintergedanke klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber trotzdem, welchen Hintergedanken verfolgt die Stadt München, indem sie gerade die Ashaninka unterstützt in ihrem Kampf um Land, wenn es dabei ums Klima geht?
Wichtig ist das Thema Regenwaldschutz, weil der tropische Regenwald und der amazonische Regenwald hat eine Riesenbedeutung für das Weltklima und gegen den Klimawandel. Und es ist natürlich ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein, es ist also eine winzige Unterstützung. Aber ich denke mir, es ist eine Unterstützung zu schauen, dass man zum einen die Menschen unterstützt, die im Regenwald leben, damit sie auch wirklich weiterhin dort leben können und ihr Lebensraum erhalten bleibt. Und zum anderen auch, ja, dass man sie dabei unterstützt, ihren Wald zu schützen und auch die Bedeutung des Regenwaldes nicht nur für die Leute vor Ort, sondern für das gesamte Weltklima und auch für uns hier bei uns bekannt macht. Ja, der Regenwald ist einfach unsere Lebensgrundlage für alle. Und da ist die Stadt München natürlich, hat ein großes Interesse. Die Stadt ist ja Mitglied im Klimabündnis, europäisches Bündnis, die sich zum Ziel gesetzt haben, die CO2-Emissionen zu reduzieren hier bei uns, aber auch Völker im Regenwald zu unterstützen, um weltweit das Klima zu schützen und den Regenwald.
Vielleicht schauen wir doch einfach mal konkret auf ein oder zwei Projekte, die in diesem Jahr oder im letzten Jahr stattgefunden haben, und Sie schildern uns die mal.
Also was sehr wichtig ist, sind diese viele Aufforstungsprojekte. Die waren die letzten Jahre immer wieder einzelne Projekte, die unterstützt wurden. Das heißt, die Indigenen haben ein Konzept der Waldwirtschaft, wo praktisch der Regenwald, also wo Landwirtschaft betrieben wird im Regenwald. Ja, das heißt, es sind nachhaltige Landwirtschaftskonzepte, und dort sind Wiederaufforstungsprojekte unterstützt worden. Das heißt, nicht nur Monokultur, sondern wirklich eine Vielfalt an Pflanzen und auch eine Pflanzen, die robust sind und auch weiterhin zum Beispiel Kaffee, robuste Kaffeesorten, die man dort anpflanzen kann im Regenwald, damit sie das auch überleben, wenn Plagen kommen. Das war vor 2 Jahren das Thema des Kaffeerosts, wo die Ashaninka viel an Ernte verloren haben, und da zu unterstützen, dass sie auch weiterhin von dem, was sie dort anbauen, leben können. Aktuelles Projekt, letztes Jahr begonnen, dieses Jahr weitergeführt, ist das Thema Wasserversorgung. Die Dorfgemeinschaften brauchen natürlich sauberes und gutes Wasser. Durch Auswirkungen vom Klimawandel ist so, dass zum Teil auch die Wasserquellen versiegen. Das heißt, die Dorfgemeinschaften, dort wo die Quellen sind, dass sie die Gebiete aufbereiten, dass sie die Zuflüsse irgendwie so gestalten, dass das Wasser auch gut gefiltert wird. Also die haben schon ihre Methoden, um dann auch die Wasserversorgung der Dörfer wieder sicherzustellen. Also das war jetzt ein aktuelles Projekt vom Nord-Süd-Forum. Die unterstützen auch sehr lange schon Frauengruppen, die Schmuck herstellen, also mit natürlichem Schmuck aus dem Regenwald, was dann verkauft wird vor Ort, lokal, aber auch auf dem nationalen Markt und auch hier zum Teil verkauft wird und damit auch das Einkommen der Frauen und der Familien gesichert wird. Also da geht es um Armutsreduzierung.
Ich muss noch dazu sagen, ich habe ein sehr schönes T-Shirt gekauft, was auch von den Ashaninkas ist.
Aha, gut.
Komm mal wieder nach München. Sie haben schon gesagt, das Nord-Süd-Forum ist da auch dabei, haben auch schon gesagt, wie da die Aufgabenteilung ist, aber es ist auch das Ökoprojekt Mobilspiel mit dabei. Welche Rolle spielen die denn bei der Klimapartnerschaft?
Also das Nord-Süd-Forum, der Arbeitskreis Ashaninka, sind zum Teil diejenigen, die die Partnerschaft 1997 auch ins Leben gerufen haben, die Kontakte damals aufgebaut haben und über Jahre und Jahrzehnte sehr gute Arbeit geleistet haben und nach wie vor leisten. Und die sind eigentlich so in erster Linie die Ansprechpartner, wenn es um die direkten Kontakte auch geht. Die Stadt München hat natürlich auch Kontakte zu verschiedenen Organisationen. Aber das ist so eine ganz lange, bewährte, gute Zusammenarbeit. Und die haben den Schwerpunkt der Projektförderung, der Bildungsarbeit hier, der Öffentlichkeitsarbeit. Wenn Delegierte nach München kommen, machen die hier Bildungsprogramme an Schulen oder auch zusammen mit der Stadt Öffentlichkeitsarbeit. Das ist so, sagen wir mal, das Fundament der Klimapartnerschaft gemeinsam mit der Stadt München. Ökoprojekt Mobilspiel ist mehr tätig im Bereich der Bildungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen. Das heißt, die haben von der Stadt auch teilweise Finanzierung bekommen, um Konzepte für Schulen oder für den Unterricht zu entwickeln zum Thema Schutz des Regenwaldes. Was hat der Regenwald mit uns zu tun? Was hat der Regenwald mit unserem Konsum zu tun? Und zum anderen auch um das Konzept des Buen Vivir, des guten Zusammenlebens, was ja von den Indigenen aus den Anden kommt, hier vorzustellen und aufzubereiten, auch für die Bildungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen. Die Diskussion ist dort natürlich eine andere, das Konzept ist ein anderes, aber es hat sehr viel auch zu tun mit der Diskussion, die wir haben zum Thema nachhaltiger Lebensstil. Wie schaut unsere Zukunft für unsere Kinder aus? Und diese Programme sind sowohl an Schulen, aber auch in der offenen Kinder- und Jugendarbeit.
Das heißt, unsere Kinder, unsere Jugendlichen, aber auch wir können von den Ashaninka lernen, indem wir uns mit dem Konzept, mit dem Konzept des Buen Vivir und mit ihrer Lebensweise auseinandersetzen, die eben nicht der Umwelt schadet und auch nicht versucht, nicht anderen Menschen Schaden zuzufügen. Mhm. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, also dieses indigene Leben ist ja ein gemeinschaftliches Leben. Wir haben hier immer mehr diesen individualistischen Lebensstil. Und ich denke, da können wir auch viel lernen, was bedeutet es, nicht nur an sich selbst zu denken, sondern wirklich an die Gemeinschaft zu denken. Was muss man tun, damit die Gemeinschaft auch weiter funktioniert? Das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch, Dieses Konzept des guten Zusammenlebens betrifft natürlich auch die Natur. Das heißt, nicht nur in der Gemeinschaft gut zusammenleben, sondern auch sich als Teil der Natur fühlen und nicht als Herrscher oder Herrscherin der Natur, sondern zu sagen, wir sind Teil der Natur und wir müssen Respekt haben und wir müssen uns so verhalten, dass die Natur auch weiter bestehen bleibt und wir damit als Teil der Natur. Das ist sehr tief verankert.
Was können denn die Münchnerinnen und Münchner tun, wenn sie die Klimapartnerschaft der Stadt München mit den Aschaninka unterstützen wollen? Was können sie tun?
Zum einen natürlich Spenden für Projekte vor Ort.
An wen?
Das Nord-Süd-Forum hat ein Spendenkonto für die Aschaninka. Da geht man am besten auf die Webseite vom Nord-Süd-Forum München und dort auf Arbeitskreis Aschaninka. Oder man ruft dort an und fragt nach. Aber auf der Webseite, denke ich, findet man das schon. Zum anderen, wenn man sich mehr engagieren möchte und auch was aktiv tun möchte, kann man sich engagieren in dem Arbeitskreis Aschaninka vom Nord-Süd-Forum im zivilgesellschaftlichen Bereich und dort auch mithelfen, Veranstaltungen organisieren, Projekte unterstützen. Wenn man Spanisch kann, noch besser, muss aber nicht sein. Ja. Infostände machen und. Auf dem Tollwood gibt es auch Stände. Es gibt auch zum Teil sehr schöne Veranstaltungen, genau. Und also es gibt ja wie in vielen anderen Städten auch den München-Café und die München-Schokolade seit Ende letzten Jahres, bio und fair, sowohl der Kaffee als auch die Schokolade. Und pro verkauftem Kaffee als auch pro verkaufter Tafel Schokolade gehen 5 Cent an Projekte der Aschaninka. Das heißt, wenn man ganz eifrig München-Kaffee und München-Schokolade kauft, die Schokolade ist super lecker, dann macht man auch was Gutes.
Soweit Silvia Baringer von der Fachstelle Eine Welt im Referat für Gesundheit und Umwelt der Stadt München. Von jedem verkauften 250 Gramm Päckchen München-Kaffee oder jeder verkauften München-Schokolade werden 5 Cent im Rahmen des Klimabündnis München-Amazonas an das Regenwaldvolk der Aschaninka gespendet. Seit Beginn des Kaffeevertriebs im Dezember 2000 wurden so über 50 Tonnen München-Kaffee verkauft. Stand ist das Jahr 2016. Das ergibt eine Spende von bisher 10.000 Euro zum Schutz des Regenwaldes. Die Spenden wurden zur Errichtung einer Schutzzone für ein 70.000 Hektar großes Gebiet im zentralen Regenwald Perus, für Lehrer- und Schulbücher zum zweisprachigen Unterricht der Aschaninka sowie zur Wiederaufforstung des Regenwaldes verwendet. Über die München-Schokolade liegen noch keine Zahlen vor, sie gibt es erst seit Anfang 2017. Ruth Buendía Mesto Chiari ist Präsidentin von CARE, das heißt Zentral Aschaninka del Río Ene, und vertritt die Interessen der Aschaninka im peruanischen Regenwald. Für ihren Kampf gegen große Staudammprojekte, die indigene Gemeinschaften vertreiben und große Flächen des peruanischen Regenwaldes zerstören, erhielt sie 2014 den renommierten Goldman Umweltpreis. Im gleichen Jahr wurde Ruth Buendía zu einer der 100 Global Thinkers des Foreign Policy Magazine gewählt. Ende Juni 2017 war Ruth Buendía auf der Buen Vivir-Konferenz in der alten Kongresshalle und hat dort über die Situation ihres Volkes und über das gesprochen, was die Aschaninka unter Buen Vivir verstehen. Buen Vivir ist Spanisch und heißt gutes Leben. Und was heute gutes Leben ist, das war die zentrale Frage auf der Konferenz. Dazu waren viele hochrangige Experten aus Lateinamerika und Vertreter indigener Organisationen nach München eingeladen worden, um über die Lebensphilosophie indigener Gesellschaften in Lateinamerika zu diskutieren und der Frage nachzugehen, inwieweit Buen Vivir-Konzepte auf westliche Gesellschaften bzw. westliche Nachhaltigkeitskonzepte übertragen werden können. Ruth Buendía stellt im folgenden Ausschnitt Camesa Saike vor. Das ist das Buen Vivir-Konzept der Aschaninka im Regenwald Perus.
Alguien puede traducir esto? No.
Kann mir das jemand übersetzen? Nicht, oder? Weltweit haben wir verschiedene Idiome, Sprachen, Dialekte. So wie Sie gerade nicht verstanden haben, was ich gesagt habe, so fühlen wir uns als indigene Völker, die oft nicht das verstehen, was uns vermittelt werden soll. Von 1970 bis 1979 haben wir, das indigene Volk der Ashanika, in Clanen gelebt. 1980 kam die terroristische Gewalt des Leuchtenden Pfades. Wie schon gesagt, lebten wir in Clanen. Wir waren nicht organisiert. Von 1980 bis 2000 geschah dann eine Gewalt, die von innen kam. Manche kennen sie, manche nicht. Diese interne bewaffnete Gewalt zwischen Peru und den indigenen Völkern. In Peru haben wir uns gegenseitig umgebracht, aufgrund der Ideologie des Marxismus-Leninismus, welches das soziale Konzept des Marxismus ist, also der Kommunismus. Ich, die hier spreche, war väterlicherseits von dieser Gewalt betroffen. Nach der terroristischen Gewalt wird 1996 die Ashanika-Organisation des Ene-Flusses gegründet. 2005 werde ich zur Präsidentin dieser Organisation gewählt. Damals habe ich eine Organisation vorgefunden, die weder institutionelle Kraft noch Glaubwürdigkeit hatte. Wir wussten nicht, wo wir lang sollten, welchen Kurs wir einschlagen konnten und welche Lösungen uns helfen könnten für die Zeit nach der Gewalt, die wir alle erlebt hatten. Ich werde mein Volk nicht in die Opferrolle zwängen. Im Gegenteil. Wenn ich das erzähle, dann ist es, weil ich das Wissen verbreiten will und Sie, die hier Anwesenden, werden mich unterstützen. Sie werden mich unterstützen, weil Sie aus entwickelten Ländern kommen. Wie werden Sie uns helfen, dieser Nachlässigkeit des Staates zu entfliehen? Diese Unordnung, die wir oftmals in unseren Gemeinschaften haben. Die Ashanika-Organisation des Ene-Flusses hat dann mit etwas angefangen, das Kamesa Saike heißt. Kamesa Saike ist das Wurmibir für uns in Ashanika. Was bedeutet Kamesa Saike in unseren Gemeinschaften? Kamesa Saike bedeutet, sich miteinander verknüpft zu fühlen, in Frieden zu leben, das zu haben, was wir wollen, das zu essen, was wir wollen, unsere Gebiete frei betreten zu können und mit dem Wald verbunden zu sein. Die Art des Buen Vivir ist nicht dieselbe Art, in der wir ursprünglich gelebt haben. Das Kamesa Saike in unserer Agenda ist ein progressives Projekt, eine realistische Vision, die auf Modernität setzt. Wir werden ein modernes Ashanika haben. Das beinhaltet den Bedarf, in die Zukunft blicken zu können und selbstständig bestimmen zu können. Was ist gut am Westen und was ist gut an Ashanika? Das, was wir wollen, wie können wir das durchsetzen? Sie, die hier anwesend sind, haben das Gute und das Schlechte unserer indigenen Brüder und Schwestern gesehen. Oftmals werden unsere indigenen Brüder ausgenutzt. Sie haben keine Informationen, sind nicht fähig zu verhandeln und nicht in der Lage, den großen transnationalen Firmen entgegenzutreten. In dieser Agenda, die wir erstellt haben, haben wir gesagt, lass uns nachdenken. Was wollen wir? Wohin wollen wir uns entwickeln? In dieser Agenda sind 8 Horizonte entstanden. Die 8 Horizonte des Buen Vivir. Gebiete, Gesundheit, Bildung, Sicherheit.
Seguridad. En esta agenda nosotros hicimos nuestro.
In dieser Agenda haben wir unsere Strategie des Buen Vivir Ashanika entwickelt. Eine Agenda, die uns die Möglichkeit gibt, Interventionen und Vorschläge in der öffentlichen Politik zu machen. In dem Ashanika-Territorium, auf das wir uns hier beziehen, haben wir versucht, die Sicherheit zu garantieren, indem die Völker Eigentum und Titel bekommen haben. Bisher haben wir für mehr Sicherheit sorgen können. Aber es ist oftmals so, dass indigene Völker der Gebirgskette der Anden in Territorien des zentralen Regenwaldes emigriert sind. Und sehr oft wurden unsere freien Gebiete von indigenen Brüdern aus den Anden besetzt. Diese Ansiedler besetzen diese Gebiete, um Coca-Pflanzen zu säen. Oftmals wird diese Saat als heilig bezeichnet. Das verstehe ich. Ich respektiere die Andenkultur. Aber sie sollen auch respektieren, was wir über die Saat der Coca-Pflanzen denken. Ich finde es glaubwürdig, wenn Sie sagen, dass die Gebiete für kulturelle Zwecke genutzt werden, wenn es sich um 5 oder 10 Coca-Pflanzen für Rituale handelt. Aber ich finde es nicht glaubwürdig, wenn 25 oder 30 Hektar für den Coca-Pflanzenanbau genutzt werden. Oftmals kommen diese Coca-Blätter nicht auf den regulierten Markt, sondern auf den Schwarzmarkt. Der Schwarzmarkt bedeutet für uns die Drogenindustrie. Diese Drogenherstellung laugt die Wälder aus und der Abfall, der dabei entsteht, verschmutzt die Flüsse. Und von diesen Flüssen hängen wir ab. Von diesem Wald, von dem 25, 30, 40 Hektar abgeholzt wurden, hängt unser Reichtum ab. Im Wald ist unser Reichtum, unsere Medizin, unser Markt. Es ist natürlich nicht ein Markt im herkömmlichen Sinne. Man muss dort oft auch Opfer bringen. Aber jetzt haben wir diesen Markt nicht mehr. Nun hat unsere Organisation begonnen, die indigene Wirtschaft anzupassen. Wir haben bemerkt, dass unsere Ashanika-Brüder und Schwestern gute Handwerker sind. Manchmal kommen Firmen und beauftragen uns mit Landwirtschaft, Handwerk, Adlerzucht und Gemüsegärten.
Huertos familiares. Eso está bien, pero culturalmente nosotros como organización.
Das ist zwar gut, aber kulturell haben wir als indigene Völker nicht die Mittel dazu. Wir hängen vom Wald, vom Heim und von der Fischerei ab.
Pero sin embargo, nos obliga ahora con la globalización y crecimiento económico a hacer.
Aber nun werden wir von der Globalisierung und vom Wirtschaftswachstum dazu gezwungen, Kakao, Erdnüsse und Sesam zu säen.
Soweit Ruth Buendia Mesto Chiari. Sie ist Präsidentin von CARE, Central Ashanika del Rio Ene heißt das, und vertritt die Interessen der Ashanika im peruanischen Regenwald. Ende Juni 2017 war sie auf der Buen Vivir-Konferenz der Stadt München in der alten Kongresshalle. Für die Ashanika ist Buen Vivir bzw. Kamesa Seike ein Konzept für ein soziales und solidarisches Miteinander. Und ebenfalls ganz wichtig, auch die Natur muss aus Sicht der Ashanika respektvoll behandelt werden. Auf dem Buen Vivir-Kongress, auf dem Ruth Buendia gesprochen hat, wurde versucht, Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der hiesigen Nachhaltigkeitsdebatte und dem südamerikanischen Konzept des Buen Vivir herauszuarbeiten. Auf dem Kongress mit dabei waren zum Beispiel der Soziologe Stefan Lessenich, der Politologe Ulrich Brandt oder der Ökonom Alberto Acosta oder wie eben gehört Ruth Buendia Mesto Chiari. Radio Lora hat sich in 2 Sendungen mit der Buen Vivir-Konferenz beschäftigt, die Sie auch online unter lora924.de nachhören können. Musik. Als nächstes habe ich auf der Buen Vivir-Konferenz in einer Pause mit Heinz Schulze über die Situation der Aschaninka und über die Klimapartnerschaft der Stadt München mit den Aschaninka gesprochen. Heinz Schulze ist Vorstand im Nord-Süd-Forum München und macht mit beim Arbeitskreis Aschaninka des Nord-Süd-Forums. Von ihm wollte ich zunächst jedoch wissen, ob er die Reden der indigenen Vertreterinnen, wie zum Beispiel die eben gehörte Ruth Buendia und der akademischen Vertreter aus dem globalen Norden, hinsichtlich des guten Lebens in Einklang gebracht hat.
Vor mir steht Heinz Schulze vom Nord-Süd-Forum, ein Buen Vivir-Experte, das kann ich doch schon sagen. Weil ich glaube, du hast auch eine kleine Informationsbroschüre über Buen Vivir verfasst, oder?
Hab ich, aber ich bin als Sozialpädagoge gucke ich immer die Realität an und in unserer Kooperation mit den Partnern im Regenwald gucke ich erstmal die Realität und wenn bei den Aschaninka, wo wir mit zu tun haben, die den Terrorzeit hatten, die Ölpest haben, Evangelikale als Leute haben, diese Gehirnwäsche machen, da ist es schwer, Buen Vivir machen, wenn der Regenwald kaputt ist. Also ich denke, es ist ein unheimlich guter Ansatz, wichtiger Ansatz, aber man soll keine Mythen draus machen. Das vertragen die Leute auch nicht. Aber dass wir uns mit beschäftigen, ist unbedingt gut und richtig, ja.
Wie hast du denn jetzt so die ersten 3-4 Stunden und dieser Veranstaltung wahrgenommen? Es gab 2 Vertreterinnen von indigenen Organisationen, die anwesend waren und erzählt haben, was sie unter Buen Vivir verstehen, auch was sie in der Praxis machen. Und es gab 2 Vertreter, des globalen Nordens, Soziologe Stefan Lessenich und der Politologe Ulrich Brandt. Hast du gesehen, dass deren Konzepte jetzt von Brandt und Lessenich, dass man mit den Konzepten des Buen Vivir von den anderen beiden, dass es da Übereinstimmungen, Gemeinsamkeiten gibt? Mein Eindruck war so ein bisschen, das steht alles so ein bisschen nebeneinander.
Also ich fand beeindruckend von der Esperanza aus Ecuador und nachdem ich sie gehört habe, habe ich auch verstanden, warum die Regierung in Ecuador ihre Organisation kaputt machen wollte. Gott sei Dank hat das nicht geklappt, das hat sie leider nicht gesagt, wegen der internationalen Solidarität und dem Druck. Aber auf deine Frage fand ich auch, wir leben halt nicht im Regenwald oder nicht in den Anden und die Diskussion, dass wir Ansätze vom guten Leben für uns übertragen müssen und das ist verdammt schwierig. Und wir können nicht die armen Indigenas jetzt auszuzüllen und ein neues Konzept wieder machen, sondern also wirklich im ehrlichen Dialog und auch verstehen. Aber ich fand, was die beiden, also Brandt und Lessenich, gesagt haben, fand einfach, ist beeindruckend und toll, dass wir so einen Soziologieprofessor in München haben. Da ist man ja auch nicht verwöhnt, dass man so tolle Leute hat und wie er es mit seinem Ansatz, dass wir von anderen leben, unterstreiche ich voll und ich denke, alle, die sich in dem Bereich beschäftigen und ich denke, das erstmal wahrnehmen, dass das so ist, das ist schon verdammt viel und also das in sich reinkriegen und dann die Diskussion, da fand ich gut, dass man gesagt hat, nicht den Gürtel enger schnallen, wenn man eh schon keinen Gürtel mehr hat, so ungefähr, aber dass dieser kollektive Verzicht, das finde ich ein guter Ansatz, das fand ich also prima, dass das auch so rübergekommen ist.
Jetzt hast du in der Eingangsfrage und in der Eingangsantwort angedeutet, dass Buen Vivir ein schönes Konzept ist. Du hast die Aschaninka erwähnt, dass die Realität aber ein bisschen anders ausschaut. Sag doch erstmal, wer sind die Aschaninka und ein bisschen mehr zu dieser Realität, wie das kontrastiert mit Buen Vivir.
Ja, also wo wir auf salopp gesagt mit zu tun haben, sind die Aschaninka, ist indigenes Volk im Regenwald in Peru mit 80.000 Menschen. Das größte indigene Volk, das ist, wenn man so will, von der Hauptstadt Lima Richtung Brasilien nach den Anden, ist schon ein riesengroßes Gebiet auch. Und deren Probleme, denke ich, sind in den Jahren von 1980 bis 2000 war der leuchtende Vater und hat böse die Leute massakriert mit 6.000 Toten, mit totaler Zerstörung der ganzen Struktur. Und aus der Zusammenarbeit mit ihnen fand ich gut, dass sie sich so wieder organisiert haben, berappelt haben. Aber es sind viele Bereiche, die unheimlich noch tabu sind. Also über diese Zeit zu reden, ist unheimlich schwierig, weil in jeder Familie war irgendwas. Und andere, wo die unheimlich Schwierigkeiten haben mit Buen Vivir in der Provinz, wo wir es mehr mit zu tun haben. 130.000 Menschen leben da. Davon sind noch 40.000 Indigene. Die anderen sind Neusiedler, Colonos. Und da ist es dann verdammt schwer, weil auch die hatten die Macht, die haben auch die Bildungsmacht gehabt. und haben auch den Indigenen allen möglichen Scheiß in den Kopf gesetzt. Von kauf was, dann bist du was. Und dann kommen noch die Evangelikalen, die auch noch gesagt haben, also engagier dich hier nicht, du musst beten und damit du im Himmel wieder einen Ehrenplatz hast und so. Wenn man in so einer Situation ist, wo von außen so viel Druck kommt, da muss man auch mit den Forderungen nach gutem Leben, muss man auch ein bisschen vorsichtiger sein. Also das Bemühen ist da und auch der Kampf ist immer so blöd, aber das zu sagen, also das Bemühen, um die eigene Kultur wieder zu achten, in den Schulen überhaupt mal zweisprachigen Unterricht zu machen, dass die Lehrerinnen nicht von woanders herkommen und nur Spanisch können. Die Kinder können nur Ashaninka. Also da muss unheimlich viel gemacht werden. Tut sich auch viel, aber sag mal, das tolle Leben, wie man in den Bildern sieht, das sieht in dieser Realität anders aus.
Also sagt, der Druck von außen ist wahnsinnig groß. Es drängen verschiedene Gruppen auf in den Urwald auf die Ashaninkas ein. Jetzt kommt auch noch die Stadt München dazu. Was macht die denn?
Die macht was Gutes. Nee, wo wir immer sagen, also der amazonische Regenwald ist wunderschön, unheimlich wichtig, aber sehr gefährdet. Wir sind auch keine Umweltorganisation, sondern die Partner sind die Menschen dort. Und wir sehen in dem, was wir gelernt haben, weil man am Anfang auch ein bisschen reingegangen ist, was man so machen muss und im Moment haben wir zum Beispiel gelernt. Es gibt unheimlich viel Kohle in Peru, der Staat ist nicht arm, der kriegt also Geld. Es gibt offizielle Programme, wo die Geld beantragen können. Sie wissen es aber nicht, weil die Neusiedler denen das nicht erzählen. Also haben wir dann mit 5.000 Euro auf deren Wunsch, dass sie Kurse machen können, lernen, wie stellt man Anträge, um an offizielle Gelder zu kommen und haben durchgekriegt ungefähr von $200.000 für Abwasser, für Bildung und so weiter. Oder Landtitel, das ist das A und O. Und der peruanische Staat will lieber an Neusiedler Landtitel geben, weil dann ist es verkaufbar. Kommunales Land ist nicht verkaufbar und das mögen sie nicht so gern, weil die großen Firmen dann mehr Stress haben, die zu verjagen. Und dann ist also dahinterher, dass sie Landtitel bekommen. Aber machen müssen sie es natürlich selbst. Und die Sache, dass, also wenn wir es schaffen, dass Leute von dort hierher kommen, jetzt mit der Teresita Antasu, nach dem Kongress ist dann wieder eine Woche lang mal in Schulen, an der Uni, Volkshochschule, damit die aus erster Hand berichten. Also die Sachen, wo wir wenig machen, also was weiß ich, einmal, wir machen es nicht, sondern wir unterstützen sie. Und wir haben auch gelernt, was sie nicht wirklich wollen als ihre Sache, wo die Dorfgemeinschaft bestimmt und nicht ein Dorfchef, das läuft alles nicht, sondern es muss wirklich, wo wir sagen, das ist unsere Sache und Landtitel ist es. Dann die Frauengruppen, die auch jetzt, ist nichts Besonderes, die sich Schmuck machen, aber sie brauchen Einnahmen. Und da haben wir gesagt, wir unterstützen euch. Sie sind jetzt so, dass sie selbst laufen können, haben ihre Märkte in der Hauptstadt Lima und Touristen international. Und wir haben jetzt gesagt, Hilfe, Selbsthilfe, das war's. Da sind sie nicht so glücklich mit, dass wir jetzt keinen neuen Schmuck mehr ordern, weil wir waren doch so nett und so weiter. Und das ist im Moment jetzt kein Kampf, aber das ist eine Sache, wo sie auch lernen müssen. Wenn man auf eigenen Füßen steht, dann müssen sie es auch machen. Und sie machen es auch, aber man probiert es halt. Doch wieder die Freunde in München, könnt ihr nicht wieder Schmuck haben und so, ist auch immer dabei.
Was würdest du sagen, inwieweit oder wie profitiert die Stadt München, die Münchnerinnen und Münchner von dieser Klimapartnerschaft Ashaninka und Stadt München?
Also ich denke einmal, dass München überhaupt Mitglied im Klimabündnis ist und dann, finde ich, profitiert, weil dann kein Tropenholz verwendet. Wäre eigentlich auch die Verpflichtung, CO2 einzusperren, aber bei dem Autoverkehr muss man auch die Stadt in Schuld nehmen, kann nicht. Und indem dann Personen aus dem Regenwald herkommen an Schulen, ist eine Sache. Und durch die Öffentlichkeitsarbeit, die man macht. Und ich denke auch in dem Bereich, die mit Regenwaldunterstützung zu tun hat, profitiert München, weil sie ziemlich gut auch dasteht als anerkannt, dass das was Vernünftiges ist im Rahmen dieser Klimapartnerschaft, kann man schon sagen.
Vielen Dank.
Danke auch.
Soweit Heinz Schulze, Vorstand im Nord-Süd-Forum München und aktiv im Arbeitskreis Ashaninka des Nord-Süd-Forums. Im Klimabündnis europäischer Städte mit den indigenen Völkern des Regenwalds bemühen sich derzeit rund 1600 Städte und Landkreise um den Erhalt der grünen Lunge der Erde. Im Rahmen dieses Klimabündnisses ist die Stadt München 1997 eine Partnerschaft mit den Aschaninka eingegangen. Diese Partnerschaft zwischen unterschiedlichen, aber gleichwertigen Partnern ist ungewöhnlich und auch erfolgreich, wie wir hören konnten. Und ein gutes Beispiel dafür, wie auch Kommunen Entwicklungszusammenarbeit leisten können. Thomas Brose, Geschäftsführer des Klimabündnisses der Europäischen Städte mit den indigenen Völkern e.V., stellte auf der Münchner Buen Vivir-Konferenz die Arbeit seines Vereins vor und erläuterte, warum der Schutz des Regenwalds so wichtig für die Welt ist.
Ja, vielleicht kurz zur Erläuterung. Also das Klimabündnis ist ein Städtenetzwerk, ist das größte europäische Städtenetzwerk. Wir haben über 1700 Mitgliedskommunen in verschiedenen Ländern in Europa. München ist eines dieser Mitglieder. Und dieses Bündnis besteht eben zwischen Kommunen in Europa und den indigenen Völkern in Amazonien. Unser direkter Partner ist eigentlich der Dachverband aller indigenen Organisationen in Amazonien, also aus allen 9 Ländern des Amazonasbeckens. Das wurde hier auch gerade ja gesagt, wie wichtig die Organisationsstrukturen auf der lokalen Ebene bis hin eben zur internationalen Ebene sind. Und der Dachverband, die COICA, ist eben Partner in diesem Bündnis. Was wir in diesem Bereich machen, ist sehr vielfältig. Also wir unterstützen den Dachverband direkt. Zum Beispiel bei der Teilnahme an internationalen Prozessen. Also es ist ja wichtig, dass diese indigenen Anliegen auch zum Beispiel im Klimaprozess oder im Biodiversitätsprozess oder bei der Entwicklung der Agenda 2030 auch einfließen. Wir unterstützen sehr konkrete Projekte auch auf lokaler Ebene. Wir haben zum Beispiel Projekte mit Solarlampen in Peru, aber eben auch, wir sehen ja, dass die Probleme auf lokaler Ebene sehr konfliktiv sind. Oft fehlen Anwälte, Rechtsberatung, aber auch institutionelle Unterstützung. Die Kooperation, die direkte Kooperation der Stadt mit den Aschaninkas ist ein besonderes Beispiel. Wir haben zum Beispiel in Österreich auch eine direkte Kooperation mit einer Region im Alto Rio Negro in Brasilien, im Nordwesten Brasiliens, an der Grenze zu Kolumbien und Peru. Ein Gebiet, was auch rechtlich anerkannt wurde, war 1,5-mal so groß wie Österreich, also ein Gebiet, was jetzt relativ geschützt ist. Da arbeitet zum Beispiel das Klimabündnis in Österreich seit 10 Jahren auch in einer direkten Partnerschaft. Also insofern ist diese Kooperation sehr vielfältig und darüber hinaus, Sie haben vielleicht die Ausstellung gesehen im Foyer, versuchen wir natürlich diese Themen auch hierher zu bringen und diese Diskussion und diese Verbindung auch herzustellen zu der Situation in Amazonien. Was hat das mit uns zu tun? Also zum Beispiel Erdölexploration, wir nutzen das Erdöl, Palmöl, Ausbau in Amazonien für unsere Beimischungspflicht, die wir in Europa haben, oder unsere Nutella oder sonstige Produkte, die wir hier konsumieren. Holz, also die Kommunen verpflichten sich auch, die Mitgliedskommunen, kein Holz aus Raubbau zu nutzen, kein Tropenholz aus Raubbau zu nutzen. Also diese Themen versuchen wir hier eben auch reinzubringen und erstmal auch diese Brücke herzustellen. Und dieses erstmal auf den ersten Blick vielleicht exotische Kooperation und Verbindung, wo man sagt, was haben Kommunen eigentlich mit Indigenen zu tun, deutlich zu machen, dass es da sehr viele Verbindungen gibt, nicht nur bei den Problemen, sondern auch bei den Lösungsansätzen. Hier das Konzept des Buen Vivir ist ja ein starkes Diskussionsthema, wo es eben um Veränderungsprozesse, Transformation, andere Lebensweise geht. Aber wir haben auch zum Beispiel den Klimaprozess immer deutlicher, auch können wir zeigen mit Zahlen, dass zum Beispiel über 30% des noch vorhandenen Kohlenstoffes in Amazonien befinden sich in indigenen Gebieten. Das heißt, indigene Territorien, die rechtliche Anerkennung von Gebieten und die Stärkung von indigenen Organisationen ist letztlich auch ein Beitrag zum Klimaschutz. Nicht nur, ja, aber ist ein ganz wichtiges Element. Und das ist so ein bisschen die Bandbreite, die wir versuchen zu bearbeiten.
Als nächstes geht Thomas Brose auf die Frage ein, was wir hierzulande für den Klimaschutz tun können.
Ja, ich denke, es gibt sehr viel zu machen und es gibt verschiedene Ebenen. Ich finde es immer so ein bisschen problematisch, wenn wir sozusagen die Konsumenten für alles verantwortlich machen, was schlecht auf der Welt ist. Natürlich hat jeder Einzelne und Einzelne mit seinem und ihrem Kaufverhalten einen gewissen Einfluss. Auch die Städte, die Kommunen, das dürfen wir ja auch nicht vergessen, die investieren Milliarden pro Jahr in Einkauf von Produkten, sei es Papier, Computer, Kaffee, Tee, alles Mögliche. Also da haben Sie als Einkäufer natürlich auch große Möglichkeiten, was zu beeinflussen. Aber was wir ja hier auch zum Teil diskutieren, sind ja die Strukturen, die dahinter stecken, die wir nur unzulänglich beeinflussen können. Und da, denke ich, müssen wir auf die politische Ebene, und das ist sozusagen das Anliegen des Klimabündnisses, zumindest auf der lokalen Ebene politisch Einflussnahme zu nehmen, aber dann auch national und vor allem europäisch. Ja, wir hier haben ja noch die EU, und deshalb ein Großteil der Gesetzgebung wird in Brüssel verabschiedet, und deshalb müssen wir dort Einfluss nehmen und gucken, was können wir dort beeinflussen. Als Einzelner kann man sich vielen verschiedenen Initiativen anschließen, die es schon gibt. Ich denke auch hier in München. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten von Petitionen bis zum konkreten Engagement, und ich denke, wir haben hier jetzt die Tage, die Leute, die hier sind, die jungen Leute, das sind ja Leute, die schon in irgendeiner Weise sich engagieren und was machen wollen und was bewegen wollen, sei es im Kleinen hier als Helfer, das sind ja alles wichtige Sachen, und ich denke, das sind alles Möglichkeiten.
Das war Thomas Brose, Geschäftsführer des Klimabündnisses der europäischen Städte mit den indigenen Völkern auf der Münchner Buen Vivir-Konferenz. Zum Schluss hören wir eine Rede von Heinz Schulze vom Nord-Süd-Forum anlässlich des Climate March im Mai 2017. Darin erläutert Heinz Schulze anschaulich, worum es im Kampf um den Regenwald geht und warum wir eine Verpflichtung zu helfen haben. Da uns die Rede nur als Text vorliegt, hat sie Julia Müller-Tauschwitz für uns eingesprochen.
Wir haben viel mit den Missständen zu tun, die in den armen Ländern der Welt durch unsere Art zu leben verursacht werden. Und wir können diejenigen dort unterstützen, die sich gegen die Erderwärmung und für eine menschliche, harmonische Entwicklung einsetzen. Heute schaue ich kurz auf Peru und das im Zusammenhang mit dem Thema dieser wichtigen Demonstration. Beispielsweise wurden allein in Peru, wo wir uns sehr engagieren, in den letzten 15 Jahren 2 Millionen Hektar Regenwald vernichtet. Für Erdgas, Erdöl, Megastaudämme, für Palmöl und so weiter machte man dort eine Fläche Wald kaputt, die 3/4 der gesamten Waldfläche Bayerns ausmacht. Für uns ist das eine Zahl. Für die Menschen im Regenwald ist es eine Frage von Leben und Tod. Ein Vertreter aus dem südlichen peruanischen Regenwald erklärte: Ich will nicht, dass meine Kinder von Öl und Krieg zerstört werden. Deshalb verteidigen wir uns selbst. Wir werden nicht länger dazu schweigen, wie sie uns auf unserem angestammten Land ausnutzen. Wenn es sein muss, sterben wir im Kampf gegen das Öl. Was tun wir in München? Und was kann getan werden, um die Zerstörung des amazonischen Regenwalds aufzuhalten, der die Lunge der Erde ist und der für das Weltklima und das Überleben der Menschen maßgebend ist? Dazu einige kurze Beispiele. Beispiel Palmöl. Ein großer im Palmölgeschäft ist die US-amerikanisch-tschechische Firma Melka. Sie war in Peru dabei, vor allem für Treibstoff bis zu 100.000 Hektar Regenwald abzuholzen und Ölpalmplantagen anzulegen. Weil das Unternehmen ständig die mindesten Sozial- und Umweltstandards missachtete, gelang es mit internationalem Druck, auch aus München, dass die Produktion gestoppt wurde und die Firma von der Londoner Börse ausgeschlossen wurde. Beispiel Megakraftwerk. Wir unterstützten eine Info- und Aktionskampagne der indigenen Organisationen im zentralen peruanischen Regenwald. Sie wehrten sich vehement dagegen, dass ein riesiges Regenwaldgebiet und Siedlungen überschwemmt werden sollten. Wofür? Um Strom zu produzieren für die Produktion von Aluminium im 400 Kilometer entfernten Brasilien. 250.000 Hektar Regenwald konnten vorläufig gerettet werden. Letztes Beispiel: Holz. Die Holzmafia arbeitet mit allen Mitteln von Einschüchterung, Betrug, Korruption und Gewalt, um aus den indigenen Territorien illegal Holz und jede Menge Kapital zu schlagen. Wenn sie meint, am längeren Hebel zu sitzen, bringt sie die einheimischen Naturschützer mit falschen Anschuldigungen vor Gericht. und jahrelang unschuldig hinter Gitter. Einen dieser Fälle in einer Gemeinde konnten wir dadurch verhindern, dass wir die Engagierten vor Ort unterstützten und einen Kostenanteil für einen guten und engagierten Rechtsanwalt übernahmen. Die Verantwortlichen dieser Dorfgemeinschaft mussten keine 35 Jahre in den Knast und die Gemeinde rettete an die 35.000 Hektar Regenwald vor dem Zugriff der Mafia. Fazit: Im Kampf gegen die Zerstörung der Lebensbedingungen für die Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika können unsere Unterstützungen mithelfen, dass für sie das Licht am Ende des Tunnels nicht immer nur ein Zug ist, der ihnen entgegenkommt.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Das war die Rede von Heinz Schulze anlässlich des Climate March im Mai 2017, eingesprochen von Julia Müller-Tauschwitz. Und damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Mitgearbeitet hat Anna Meyer-Oldenburg, verantwortlich war Dietmar Freitsmiedl, der sich auch am Mikrofon verabschiedet.